Folge 4 für einen echten Giganten, Peter Maffay. Ja, aber selbst bei Giganten geht mal was daneben. Peter Maffay hat sich Ende der 90er als Action-Schauspieler ausprobiert und das war mal gar nichts.
Warum hat er das gemacht, der Peter? Das ist ja ein Schandfleck in dieser langen Karriere, die eigentlich fast ausschließlich von Erfolg und tollen Projekten gepflastert ist. Es hat offensichtlich noch niemals jemand gewagt, ihn darauf anzusprechen. Wahrscheinlich steht es in allen Verträgen, der Film ist tabu. Aber warum hat er das gemacht?
Das werden wir in dieser Folge klären. Ich habe mir nämlich den Film komplett angeschaut, um ihn detailliert mit Stefan Meixner zu zerpflücken. Außerdem schreiten wir in der Maffay-Historie fort bis ins Hier und Jetzt. Ja, auch über Peter Maffays Beef mit dem Rapper Bushido wird dabei zu sprechen sein. Also, rauf auf die Harley und ab in die vierte Folge. Ja, und wenn ihr die drei Folgen davor noch nicht gehört habt, dann holt das am besten vorher noch schnell nach. Viel Spaß!
Und er hat mir vorhin gesagt, eigentlich hätte ich bei jeder Sendung Nummer 1 sein müssen. Er ist eben wirklich viel zu bescheiden.
Giganten von gestern, yeah.
Wie man umgeht mit Ruhm und Reichtum und ganz viele Frauen.
Giganten von gestern, wow.
Es steht nur Scheiße bei uns in den Zeitungen, das glauben die Leute schon nicht. Ja.
Giganten von gestern, yeah.
Eigentlich mit das Geilste, was es gibt.
Also in jedem Fall, ich hoffe, dass es alles so weiterläuft und dass es ihr das macht. Schönen Dank.
Lass uns die 90er mit einem kleinen Exkurs abrunden. Ja, Peter Maffay, der Schauspieler. Er war in den 80er Jahren mit dem Film Joker schon auf der Leinwand zu sehen. Und
was?
Ende der 90er hat er sich dann an ein sehr ambitioniertes Projekt gewagt. Und zwar den TV-Film von ProSieben produziert. 1999, Gefangen im Jemen. Du hast diesen Film noch nie gesehen.
1999, das ist ja, also weißt du, das ist ja noch nicht so alt, dass es heute nicht mehr peinlich ist. Das ist ja heute noch hochnotpeinlich, finde ich. Ja. Also wenn du jetzt gesagt hast, 1981 hat er da irgendwie, ist er aus Versehen durchs Bild gestolpert. Aber 1999 hat er Gefangen im Jemen, das ist ja Wahnsinn. Nein, wusste ich nicht.
Er war damals 50 Jahre alt, ne, und ich weiß noch ganz genau, wie ich mit 10 Jahren 1999 vorm Fernseher saß. Und der Trailer lief auf ProSieben. Und es wurde so verkauft, das Actionfeuerwerk, hier Peter Maffay. Und du hast in diesem Trailer einen Satz von ihm gehört. Und der ist bis heute in mir verhaftet. Du siehst Peter Maffay, wie er so diese Augen, wie er es halt immer hat, ne, so zusammengekniffen in die Ferne schaut. Der Steppenwolf, ja, und sagt, das riecht nach Ärger. Und das ist hängen geblieben. Und als wir gesagt haben, wir machen jetzt einen Podcast über Peter Maffay, habe ich gesagt, nee, das muss da mit rein. Obwohl wahrscheinlich niemand, der das jetzt hört, diesen Film überhaupt jemals gesehen hat. Oder?
Naja, das spricht jetzt nicht für ProSieben Sat.1. Ich meine, die haben den damals ja offensichtlich produziert, weil sie gedacht haben, ich weiß nicht, ob da so eine Welle war. Es gibt ja für alles immer so Wellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei RTL schon sehr erfolgreich Alarm für Cobra 11 lief. Die lief ja über 25 Jahre oder was, die Serie. Und das ist so typisch. Und dann hat Sat.1 gemacht, oder ProSieben hat gesagt, wir brauchen auch sowas. Was machen wir denn? Ja. Und dann hat irgendeiner die glorreiche Idee gehabt, den Peter Maffay zum Film zu bringen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Der rollt das R brutal. Der sieht jetzt nicht so aus, dass man sagt, der muss unbedingt jetzt Schauspieler werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich hölzern daherkam, wie der so, weil der war jetzt, also heute ist der alles so entspannt, aber früher war der so rhetorisch oft auch so ungeschickt, weil der sich nicht wehren konnte mit Worten. Also, wie man Peter Maffay mit dem Gedanken, einen erfolgreichen Film zu produzieren, vor eine Kamera stellen kann, das ist mir wirklich schleierhaft.
Ja, und damit alle, die das jetzt hören, auch einen kleinen Eindruck kriegen, ich habe diesen Teil mit dem das riecht nach Ärger mal rausgeschnitten, denn dann weiß man, auf welchem schauspielerischen Level sich das ungefähr bewegt. Ich spiele es einfach jetzt mal ab.
Das riecht nach Ärger.
Meinst du, die sind hinter uns her?
Ganz sicher.
Und was machen wir jetzt?
Abhauen bringt nichts. Mitgehangen, mitgefahren. Komm jetzt.
Nein, Alter, das ist, Da hörst du, das willst du doch auch nicht sehen. Die Menschen wollen doch Peter Maffay singen sehen. Kein Mensch will doch sehen, wie Peter Maffay im Jemen verschleppt wird.
Ja, also es ist ja so, wenn das jetzt jemand noch sehen möchte, die Möglichkeiten gibt's. Ja, ich möchte hier zu nichts anstiften, aber wenn man jetzt einfach mal gefangen nach Jemen auf einer großen amerikanischen frei zugänglichen Videoplattform sucht, dann findet man sehr schnell eine Sicherungskopie dieses Films. Und ich habe so
ehrlich,
ich habe mir extra für diesen Podcast den Film noch mal komplett angeguckt. Also was mir ja nicht in den Kopf geht, ist genau das, was du gerade sagst. Warum kommt jemand auf die Idee und sagt, Peter Maffay wird jetzt der Action-Filmstar? Also warum?
Ich kann es mir auch nicht erklären.
Er ist ja nicht der Größte, er ist kleiner als alle anderen Darsteller. Und das Produktionsteam steckt ihn auch noch in eine viel zu große Lederjacke den ganzen Film über. Und er trägt dann dazu immer seine engen schwarzen Jeans, was auch eine blöde Hose ist, wenn man im staubigen Wüstensand des Jemen unterwegs ist. Und er stapft dann sehr hölzern durch diesen Film.
Also erstmal glaube ich, das ist offensichtlich ein Mittel beim Film. Wenn irgendjemand klein ist oder schmächtig oder was, dann kriegt er irgendwas Großes angezogen. Also Peter Maffay hat mal die Lederjacke angezogen und Florian Silbereisen als Traumschiffkapitän hat ja immer diesen riesen Helm auf, wo man sich denkt so, was ist das? Also diese Mütze ist ja größer als der ganze Silbereisen. Also offensichtlich ist es beim Film, ist es so ein Mittel. Aber was ich mir noch weniger erklären kann, ist, warum hat er zugesagt? War musikalisch da eine Flaute? Lief da nichts? Musste er Alimente zahlen? Hat die Frau das halbe Haus bekommen? Und Peter hat gesagt, ich muss jetzt alles zu Kohle machen. Na gut, dann lasse ich mich halt im Jemen verschleppen. Aber normalerweise, ich meine, der Peter Maffay hat viel Verschiedenes gemacht, ne? Das Kinderprojekt mit Tabaluga, Sachen, die auch gar nicht so unbedingt zusammenpassen, aber das hatte alles, macht alles Sinn irgendwo so. Ja. Aber dass er sich als Schauspieler probiert, da hätte ich jetzt gedacht, dass der damals schon gesagt hätte, wollte mich auf gar keinen Fall, mache ich einen Film.
Aber ich kann mir beides vorstellen. Also die eine Sache, die du sagst hier, Frau Scheidung, wir sind ja 1999, wir erinnern uns, da war er ja gerade im Rosenkrieg oder ne, die dritte Ehe ging zu Ende mit Michaela. Vielleicht hat er die Kohle gebraucht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jemand auf ihn zukam und sagt, hey, wir machen hier dieses TV-Drama Gefangen im Jemen für ProSieben. Und das, also Peter Maffay hat ja auch ein Ego, ne? Dass der sich gern mal auf den Bildschirmen der Bundesrepublik Deutschland sieht, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihn damit kriegt. Und auch gerade dieses Thema der Steppenwolf, der einsame Kämpfer der Gerechtigkeit und so, das unterstreicht halt dieser Film auch, weil, und hier kommen wir, ich glaube, dass Peter Maffay dann angebissen hatte, als er das Drehbuch gelesen hat. Und zwar, also Peter Maffay ist die ganze Zeit auf einem Motorrad unterwegs. Da hast du ihn ja eigentlich schon, ne? Und es geht quasi darum, also ich paraphrasiere jetzt die in Anführungszeichen Handlung, weil die ist echt hanebüchen und schlecht. Peter Maffay lebt im Jemen und hat da sein neues Zuhause gefunden und kennt sich natürlich auch super aus.
Darf ich kurz fragen, spielt Peter Maffay Peter Maffay oder ist Peter Maffay im Film Karl-Heinz Kalupke, der jetzt im Jemen wohnt?
Genau, Peter Maffay spielt Mark, also er ist nicht Peter Maffay, er sieht aber genauso aus wie Peter Maffay, wie gesagt, riesen Lederjacke und ein Motorrad und lebt im Jemen. Das wird auch nicht genauer beschrieben. Auf jeden Fall hat er da so seine Wahlheimat gefunden und kennt sich mit den Gepflogenheiten vor Ort aus. Und in dem Fall ist Peter Maffay Vater und sein Sohn, ein ich würde mal sagen, irgendwie so Mitte 20, kommt ihn besuchen mit seinen Freunden und die machen irgendwie so eine Tour durch den Jemen, eine Motorradtour durch den Jemen. Und Peter Maffay ist ja auch, und Peter Maffay ist halt so der sich vor Ort auskennt. Er ist aber nicht der Tourguide, das ist ein anderer aus dieser Gruppe, aus jungen Leuten. Und die fahren da durch den Jemen, durch dieses Wüstenland in Afrika, Und er ist die Stimme der Vernunft, er ist der, der sich auskennt, und der Tourguide, der in dieser Gruppe ist, der führt sie dann aber so ein bisschen ins Verderben, weil sie kommen da an irgendwelchen Stämmen vorbei im Jemen. Peter Maffay sagt dann immer, ja, das muss man respektieren, und die haben hier ihre eigenen Gesetze und so. Und der böse Tourguide sagt dann letzten Endes, das ist ihm alles egal und bla bla bla. Die respektieren das auch alle nicht, obwohl Peter Maffay immer wieder sagt, nee, hier gelten andere Regeln und so weiter. Dann fahren sie durch so ein Stammesgebiet, werden dann eben von so einem jemenitischen Stamm aufgegriffen und werden dann im Anschluss, dürfen sie nur weiter reisen und haben dann einen von diesen Stammesmitgliedern dabei, der dann irgendwie so der Aufpasser ist. Und Gottes dann gibt,
Willen.
Ja, und dann gibt es einen ganz komischen Bruch. Also da war ich dann auch irgendwann gedanklich raus. Es gibt in dieser Gruppe aus jungen Menschen ein Pärchen, und die haben dann, da sind wir wieder bei Schweiß auf der Zunge, in den frühen Morgenstunden eine wirklich unpassende Sexszene. Ganz komisch. Da war ich auch so, das passt überhaupt nicht in den Film rein. Und dieses Stammesmitglied, der ja wahrscheinlich anders sozialisiert ist, kriegt es mit, verlässt die Gruppe, und damit ist die Gunst dahin für diese Motorradgruppe. Am Ende des Tages werden sie dann irgendwann von diesem Stamm aufgegriffen und letzten Endes entführt. Peter Maffay hält mittendrin, weil er ist ja mit denen mitgefahren, und versuchen da dann rauszukommen und fahren durch ein Minenfeld, und einer wird angeschossen und so weiter. Die deutsche Botschaft ist involviert, die war noch schlechter schauspielerisch als Peter Maffay, der Botschafter und seine fiese Assistentin, weil die wirklich, es ist ganz grausam. Kurzum, Peter Maffay macht in dem ganzen Film seine Augen maximal zu 30% auf.
Er hat das geht nicht anders. Der guckt immer so, der macht auf der Bühne die Augen nur zu 30% auf. Das ist, also, das ist so. Und wenn er lacht, sind sie nur noch zu 5% auf. Das ist so, weil dann verformt sich dieses Gesicht nochmal anders. Aber es war schon immer so.
Genau, also, und das ist, also es geht vorne und hinten nicht klar, diese ganzen Dinge. Und dann wird halt auch immer in dieser Gefangenschaft, gefangen im Jemen, ja, wird so ein bisschen versucht, das zu dramatisieren, das Verhältnis zwischen ihm und seinem Sohn, der ja mit auf dieser Motorradtour ist, und die haben sich irgendwie auseinandergelebt, und er war ja nie da als Vater und so weiter, weil er immer im Jemen war.
Natürlich die Vater-Sohn-Geschichte auch noch. Ich frage mich immer noch, während du diese wirklich brandheiße Filmgeschichte erzählt hast. Das ist ja wirklich, also da ist ja ein spannender Dreh nach dem anderen drin. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hat er das gemacht, der Peter? Das ist ja ein Schandfleck in dieser langen Karriere, die eigentlich fast ausschließlich von Erfolg und tollen Projekten gepflastert ist. Es hat offensichtlich noch niemals jemand gewagt, ihn darauf anzusprechen. Wahrscheinlich steht es in allen Verträgen, der Film ist tabu. Aber warum hat er das gemacht? Ich glaube, man hatte das Drehbuch, es geht um eine Geschichte mit einem Motorradtour. Und da hat man gesagt, wer steht denn in Deutschland für Motorrad? Wen haben wir denn in Deutschland? Wer ist denn Biker? Mir fällt jetzt ein Wolfgang Viereck. Den kennst du wieder gar nicht.
Wie jung ein kennt Bayer auf Rügen?
Genau. Ja. Der ist immer schön mit dem Motorrad unterwegs. Und so viele gibt es jetzt da nicht, die in Deutschland dafür stehen. Dann bist du irgendwann bei Peter Maffay, und dann hat wahrscheinlich, tippe ich mal, dass irgendeiner aus dieser Drehbuchtruppe oder so oder aus der Produktionsding hat einen guten Draht zu Peter und hat gesagt, Peter, wir brauchen dich für diesen Film. Bitte hilf uns da. Weil dass der Peter Maffay sagt, was, ihr dreht einen Film fürs Fernsehen, ich bin verschleppt im Jemen, das wollte ich schon immer mal machen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und man muss eine Sache sagen, ne? Diese TV-Filme Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, die waren ja richtig groß, ne? Also die wurden mehr gesehen als der ein oder andere aufwendig produzierte Kinofilm, ne?
Dann ist ja so viel Arbeit. Weißt du, wie viel Peter da rumstand im Sand und darauf warten musste, bis er seinen Satz sagen darf? Ja. Es riecht nach Ärger, da stehst du ja 8 Stunden in der Gegend rum.
Ja, das war allerdings viel Arbeit. Ich habe nämlich noch was zur Produktion gefunden. Das ist super interessant. Ich habe es leider nur auf Wikipedia gefunden und ich habe echt gesucht. Ich konnte diese Info nirgendwo anders verifizieren, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Und zwar wurde das ganze Geiseldrama nicht im Jemen gedreht, sondern in Marokko. Kommst du drauf, welcher Film um die Jahrtausendwende richtig groß war im Kino, der auch irgendwie in der Wüste gedreht wurde, zumindest zu Teilen?
Oh Gott, das ist, also sowas ist bei mir ganz fies, weil ich ja keinerlei Zeitgefühl habe. Nee, weiß ich nicht, bevor ich jetzt da mich blamier. Mir
fällt okay, sowas kann ich nicht. Dann sage ich es dir, und zwar Ridley Scott's Gladiator mit Russell Crowe, der den Oscar gewonnen hat, wurde zur selben Zeit in Marokko gedreht. Und die waren zeitgleich vor Ort. Also Peter Maffay auf der einen Seite mit Gefangen in Jemen und auf der anderen Seite Russell Crowe mit dem Gladiator.
Oh mein Gott, ich hoffe nicht, also Gladiator gibt es ja jetzt Teil 2. Ich hoffe nicht, dass Gefangen im Jemen Teil 2 auch noch auf uns zukommt. Dass die nach dem großen Erfolg noch einen zweiten Teil drehen. Aber absurd, ne? Absurd, ja. Sowas, also was da Geld verbrannt wird, da weißt du doch im Vornherein schon, wenn du das hörst, das wird niemals was werden können.
Ja, aber das Krasse ist, dass diese zwei Produktionen sich auch noch in gewisser Weise überschnitten haben, weil die guten Produzenten von Pro7 haben damals für das Filmteam für Gefangen im Jemen anscheinend irgendein Hotel gebucht. Und dann kam aber Ridley Scott mit den Hollywood-Millionen und hat dieses Hotel anscheinend auch gebraucht und hat dann die ganzen Hotelzimmer aufgekauft. Und dann steht halt Peter Maffay ohne Hotelzimmer da. Und dann musste der Produktionsleiter anscheinend von einem anderen Hotel die leerstehenden Zimmer aufkaufen und da irgendwelche Heizöfen reinstellen, weil es wird ja in Marokko in der Wüste dann trotzdem nachts arschkalt. Da mussten die dann nächtigen. Ja,
also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Peter nicht amüsiert war darüber, dass, wenn er das zweite Mal in seinem Leben ein Filmprojekt angeht, dass er dann mit einem Heizlüfter irgendwo steht, während Ridley Scott und die Gladiatoren dieser Welt sich im Luxushotel gut gehen lassen. Also ich glaube, da war Zündstoff drin und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Peter heute noch nicht gern Gladiator schaut.
Ja, aber Peter Maffay müsste sich dann auch selbst treu bleiben und sagen, mitgehangen, mitgefangen, ja. Also.
Und oh, damals, scheiße, ich bin im falschen Film. Das riecht nach Ärger.
Also ich glaub, vielleicht wollte Peter Maffay auch gerne einfach bei Ridley Scott dabei sein, bei den Gladiatoren, und hat es dann aber nur zu Pro7 geschafft. Es gab sogar noch ein Problem bei der Produktion. Und zwar gab es einen Sandsturm und die konnten dann nicht mehr zu ihrem Drehort fahren und deswegen wurde eigens für den Film, wohlgemerkt nicht für Gladiator, sondern für Gefangen im Jemen, eine 3 Kilometer lange Straße durch die Wüste gebaut. Und dadurch konnte der Dreh weitergeführt werden. Das heißt, ach,
hör doch auf, nein.
Ja, mich würde ja interessieren, ob die Straße in Marokko Peter Maffay Street heißt oder so.
Ja, genau. Aber also, die haben doch nicht für diesen Schinken eine 3 Kilometer lange Straße gebaut, die es heute noch gibt. Haben die da
also,
irgendwas,
ob es die heute noch gibt, aber wenn es die Straße heute noch gibt, ist es auch das Einzige, was von diesem Film geblieben ist. Weil den braucht sich keiner anschauen. Peter Maffay stirbt am Ende auch noch ganz dramatisch. Sorry für den Spoiler. TV Spielfilm schreibt hysterische Tragödie. Heiß ist nur der Sand. Und mein Fazit auch zu Peter Maffay als Schauspieler ist, also irgendwo tief in ihm ist er ein Kind geblieben, aber nie ein guter Schauspieler geworden.
Also, er hat es ja auch nie mehr gemacht.
Genau, das war tatsächlich der zweite Anlauf in einem großen Film. Er ist, glaube ich, noch mal aufgetaucht in so einer kurzen Rolle in dem Film Der Eisbär mit Til Schweiger. Ich glaube, da spielt Til Schweiger so einen Killer. Und da taucht er, glaube ich, in so einer kleinen Nebenrolle auf. Aber dass man sagt, Peter Maffay ist jetzt ein Hauptdarsteller in einer deutschen Filmproduktion. Aber
ist ja schon wieder ein Beweis dafür, dass eben die Schauspielerei dann offensichtlich doch mehr bedeutet. Weil wenn Til Schweiger sagt, kannst du mal bei mir so eine kleine Rolle spielen, da würde doch normalerweise, würde man denken, dass Peter Maffay sagt, habe ich keinen Bock. Offensichtlich zieht's ihn doch auf die Leinwand. Oh, ich sehe schon Gefangen im Jemen 2. Jetzt dann, wenn er nicht mehr auf Tournee geht, der große Zweiteiler an Weihnachten.
Ich glaube, ich nehme da niemandem was vorweg, weil den Film, also den
Ach, der stimmt, der ist ja tot.
Ja, er ist tot und wird dann noch von seinem Sohn verbrannt und am Ende, also er stirbt, er opfert sich nicht nur für seinen Sohn und so weiter auf, sondern auch für den Stamm, weil er ist ja derjenige, der das dann vor Ort alles gecheckt hat und die böse deutsche Botschaft kommt mit ihrem Kampfhubschrauber oder hat die jemenitische Armee engagiert und Peter Maffay wird dann natürlich im Kugelhagel erwischt und
Peter Maffay wird im Kugelhagel erwischt. Also wie das klingt. Das klingt also bedrohlich. Es gibt immer einen Zwillingsbruder, der dann auftaucht für Teil 2, Gefangen im Jemen. Also auch wenn Peter stirbt am Ende, aber dann kommt sein totgeglaubter Zwillingsbruder aus Afghanistan. Und
Gefangen in Afghanistan, ja. Also es ist wirklich, auch ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass der Film mega viele Action-Szenen hat. Also das sind irgendwie
Den Eindruck hast du nicht erweckt. Okay. Du hast eher den Eindruck erweckt, dass der Film mega viele Scheiß-Szenen hat, aber du hast nichts von Action-Szenen gesagt.
Du triffst es auf den Punkt. Ich glaube, der eingefleischte Peter Maffay-Fan, der klickt sich jetzt noch mal rein und führt sich den zu Gemüte, aber ich habe ihn 1999 nicht gesehen, ich habe das jetzt nachgeholt, ich habe mich durchgequält, die Internet Movie Database gibt ihm 4,6 von 10 Punkten, also da bewegen
wir uns.
Spielt
denn außer Peter Maffay noch irgendjemand, mit dem man kennt?
Also da gibt es doch dann so üblichen Verdächtigen. Es gibt der Typ, der den ach so bösen Tourguide spielt. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Den hat man schon mal gesehen. Der taucht wahrscheinlich hier in den Til Schweiger-Produktionen auch mal auf. Der Regisseur, Peter, ja, ist glaube ich auch ein Peter, ne? Peter Patzek oder so. Peter Patzak. Habe ich noch mal nachgeguckt. Der hat so Polizeiruf 110 und so ein Zeug gemacht, aber jetzt auch kein Mega-Blockbuster.
Immer schon reißerische Stories verfilmt, der Peter Patzak.
Der Peter Patzak. Ja, also das dazu, das war aber der letzte, zumindest große Ausflug auf die Leinwand oder in dem Fall auf
bis
die TV-Bildschirme. Genau.
Think my words. Geht weiter.
Ich folge ja tatsächlich noch der Ego-Theorie. Ich glaube, wenn du dem ein Drehbuch unter die Nase hältst und sagst, Peter, du darfst in dem Film Harley Davidson fahren und bist ein cooler Steppenwolf, dann hast du ihn. Und die Gage muss wahrscheinlich auch stimmen, aber ja.
Also wenn du 30 Jahre im Business bist, das war Ende der 90er, der hat 1970 angefangen, wenn du 5 Jahre das machst und dann kommt irgend so, dann sagst du, wow, stell dir mal vor, ich bin so geil, ich kann jetzt sogar einen Film machen. Aber wenn du 30 Jahre in diesem Geschäft bist, dann kannst du dich doch auch ein bisschen einschätzen. Und auch, also nach wie vor stelle ich mir die Frage, wer will Peter Maffay in einem Film sehen?
Peter Maffay-Fans?
Kein Mensch will doch. Genau. Die Peter Maffay-Fans kriegt man damit so einen Film finanziert, wo 3 Kilometer Straße gebaut werden müssen, weil der Sandsturm kommt. Also das Projekt war ein Rohrkrepierer.
Ja.
Und wenn ich irgendwann Peter Maffay treffe, werde ich ihn als allererstes fragen, warum er diese Filmrolle angenommen hat, Ende der 90er. Was ihn da geritten hat. Es müssen finanzielle Probleme gewesen sein.
Und es ist ja gar nicht unwahrscheinlich, dass du als bekannter Radiomoderator ihn mal als Interviewgast hast. Das wäre wirklich mal eine gute Stelle. Und da kriege ich auch ganz große Ohren. Weil, wie gesagt, ich habe mich durch wie lang wird der Film gewesen sein? 2 Stunden habe ich mich echt durchgekämpft in mehreren Etappen. Und da gibt es nichts weder an dem Drehbuch noch an irgendwas, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie cool oder gelungen. Das ist von vorne bis hinten echt ein Stinker gewesen.
Stell dir mal vor, du hättest in dem Fernsehen geguckt. Wenn der Film 2 Stunden ist, dauert der im Fernsehen 4,5 Stunden. ja. mit den Werbepausen. Da glaube ich, hättest du den dramatischen Tod von Peter am Ende jetzt nicht mehr mitbekommen.
Da hätten meine Eltern dann auch dem 10-jährigen Jonas das ProSieben abgedreht.
Aber der läuft ja noch nicht mal, wenn gar nichts mehr kommt. Nee. So manche peinliche Filme von damals werden ja dann trotzdem irgendwann, wenn es viele Feiertage oder so sind und die wissen gar nicht mehr, was sie zeigen sollen, dann laufen so Filme, wo man sich denkt, so, um Gottes Willen, wie peinlich. Aber nicht mal da hat Peter nochmal eine Chance bekommen bei ProSieben. Dann senden die lieber nochmal hier Joko und Klaas um die Welt zum 17. Mal die gleiche Show, bevor Peter noch einmal im Jemen verschleppt wird.
Gleich geht's weiter mit der Folge. Nur eine kurze Nachricht. Ja, wenn euch dieser Podcast Giganten von gestern gefällt, dann abonniert ihn über den Folgen-Button bei Spotify oder wo ihr eben gerade hört. Außerdem freuen wir uns auch über eure Kommentare zu den Folgen, denn euer Feedback ist wichtig. Lasst auch gerne ein paar Sternchen da, am besten gleich 5 als Bewertung. Das freut uns. Und teilt die Folgen auch gerne und lasst eure Freunde davon wissen. Also nochmal zusammengefasst, bitte abonnieren, bewerten, kommentieren, teilen. Ja, das hilft uns und hilft dem Podcast. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr wollt, Giganten von gestern findet ihr auch bei Instagram. Ganz einfach, Giganten von gestern in einem Wort. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Dann haken wir das jetzt ab als kleiner Exkurs in unserer Peter Maffay-Historie. Kommt denn als nächstes?
Ja, als nächstes können wir jetzt noch mal so ein bisschen angucken, was er in diesem Jahrtausend privat und vielleicht auch musikalisch erlebt hat und dann mal bei ihm zu Hause vorbeigucken mit unserem kleinen Hausbesuch. Ich hätte jetzt noch eine Frage, bevor wir hier die 90er mit Gefangenen im Jemen abwickeln. Hat er denn in den 90ern nennenswerte Hits gehabt? Du hast dich ja ein bisschen mit dem Werk auseinandergesetzt.
Naja, was für eine Frage. Es ging ja 1990 schon los, 89, 90 mit dem Album Kein Weg zu weit. Da ist ja wohl, ne, haben wir ja festgestellt, da ist ja tiefer drauf. Also was für eine Frage. Und dann, dann war erstmal ein bisschen Ruhe. Dann gab es wieder ein Tabaluga-Album, 93. Dann kam 1996 das Album 96. Wie Peter Maffay selber sagt, sehr, sehr persönliches Album. Und das spricht dafür, dass kein einziger Hit drauf ist. Weil immer dann, wenn die Künstler sagen, es ist das persönlichste Album, was ich je gemacht habe, dann denkst du dir, mach doch bitte wieder das, was du bis jetzt gemacht hast, weil das war wenigstens gut. aber ich will nicht frecher sein, als es die Wahrheit verlangt. Ich schaue jetzt einfach mal. 96 bei Peter Maffay. Oh, man sieht diesmal nur den Arm. Einen sehr muskulösen Arm über einer Gitarre. Das muss der Arm von Peter Maffay sein. Das sieht der Fan sofort.
Mhm. Hatte da schon diese Tattoos, diese Tribal-Tattoos auf dem Arm?
Sie, auch das ist sehr gut zu sehen. Wahrscheinlich neu damals stechen lassen. Deshalb hat er gesagt, hier auf das Album kommt nur der Arm. Wir lenken nicht ab.
Der spricht für sich, ja.
So, wo ist denn jetzt hier die Rückseite? Wo stehen denn? Also, die Rezensionen sind sehr gut. Super Klang. Okay, einer ist ehrlich und schreibt, das ist was für die Sammlung.
Nett, ja.
Der hat halt alle Peter Maffay-Alben. Also, das ist jetzt kein Kompliment, ne, wenn du als Künstler ein neues Album rausbringst und die Fans sagen, das ist was für sie. Das ist was für meine Sammlung.
Oh, nee.
Ja. Dann tut er mir jetzt schon fast wieder ein bisschen leid. Also, ich glaube nicht, dass da ein Hit drauf war. Ich finde keinen.
Also ich habe da in der Zeit, ich glaube, es kam tatsächlich Geld rein über diese ganzen Tabaluga-Geschichten. Wir hatten es ja auch letztes Mal, dass da diese Kinderzeichentrickserie gelaufen ist, auch weltweit gegangen ist. Und da wird dir vielleicht an der Figur Tabaluga und allem, was dahinter steckt, bisschen Kohle reinbekommen haben. Aber so wie es aussieht, also was die neuen Hits in seinem Kernwerk angeht.
Also ein Song habe ich jetzt tatsächlich, die Liste habe ich jetzt gefunden, ein Song, der kommt mir bekannt vor, Freiheit, die ich meine, da bin ich jetzt eben nicht Fan genug, um zu sagen, aber ich glaube, die Nummer kennt man, aber ansonsten auf diesem Album so wirklich tolle Songs wie der Hauptbahnhof Blues und Happy Birthday gibt's auch, ich bete, dass es keine Coverversion von Stevie Wonder ist. Und
Happy Birthday to you.
Ja, wahrscheinlich wurde er deshalb verschleppt in den Jemen, weil er eine Coverversion. Nein, also da sind keine nennenswerten Hits drauf, außer eben diese eine Song Freiheit, die ich meine. Das kommt mir bekannt vor, meine ich.
Okay. Und das waren die ganzen so. 90er? Oder hatte der noch
Nee. Mhm. Dann kommt tatsächlich das Album Begegnungen. Und das ist auch wieder sowas, was ich vorhin gesagt habe. Da begegnen sich Menschen, Musiker aus verschiedensten Bereichen. Ich glaube sogar, wenn ich richtig in meiner Erinnerung habe, war das ein Doppelalbum. Und da war der auch hundertprozentig bei Wetten, dass. Wie immer mit großer Truppe und hat da irgendwie seine, so, ich schau mal, was da drauf ist, und hat da seine, ja. Die Tracklist. Ja. Wow. Also das ist offensichtlich ein Konzeptalbum, weil da ist also Carreras drauf, dann Karl Maffei, Cap Mo. Ja. Siehst du, habe ich noch die richtige Erinnerung, ein Doppelalbum, und das ist also ein internationales Projekt. Siehste, ich kenne den Peter einfach, das die Zusammenarbeit mit Künstlern aus verschiedenen Kulturen zeigt.
Aber sind das dann Künstler, die diese Kulturen repräsentieren, oder sind das auch bekannte Namen?
Nee. Also Cap Mo sagt mir jetzt nichts. Karl Maffei nehme ich mal an. Also weiß ich jetzt auch nicht, wer das ist. Und was habe ich noch? Carreras. Aber ich weiß nicht, ob das... Doch, es ist José Carreras. Na, den kennt
man. Okay.
Aber auf alle Fälle ist es sowas, das ist halt auch Peter Maffei. Da macht er ein Konzeptalbum und Weltmusik und 100.000 begnadete Künstler treten dann mit ihm auf. Aber die Crowd, die im Publikum sitzt, sagt dann nach so einem 5-Minuten-Auftritt mit 27 Gästen aus aller Welt: Wann singt er denn Sonne in der Nacht? Ja. Und das ist halt oder immer du. Die Krux, wenn du so, wenn, ja, oder du, wenn du sowas machst, ne? Aber das machen die Prinzen ja auch. Und viele andere Künstler machen ja immer so experimentelles Zeug, statt das zu machen, was ihre Leute hören wollen.
Kurze Frage an alle, die ihr hier gerade zuhört. Über welche Musiklegende der 70er, 80er oder 90er sollen Stefan und ich als nächstes hier im Podcast sprechen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare zur Folge. Das geht auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo ihr sonst so hört. Wir lesen das alles. Ja, und dann hört ihr vielleicht hier bald eine Folge zu eurem Star bei Giganten von gestern. Das wäre doch cool. Also einfach einen Kommentar da lassen, dann wissen wir Bescheid. Und jetzt weiter mit der Folge.
Vielleicht sind dann die 90er doch ein Jahrzehnt der Suche gewesen für Peter Maffay. Er probiert was Neues aus als Musiker, probiert sich auch noch mal als Filmstar in Anführungszeichen aus. Haben wir noch was
ich glaube nicht, dass er sich mit diesem Album oder mit dieser Musik nach dem Motto, ich probiere aus, ob sowas auch funktioniert, sondern ich glaube, das hat eher was damit zu tun, die Welt braucht mehr Begegnungen und ich bin derjenige, ich schaffe sie mit meiner Musik und mit diesen tollen Menschen von überall auf der ganzen Welt. Also da geht es, glaube ich, nicht so sehr darum, was zu probieren, sondern einfach der Welt was zu geben. Und da geht es schon los mit den 2000ern.
Ja, beziehungsweise eine Sache ist noch passiert, die wichtig ist in seinem Leben. Bevor die 90er ausgeklungen sind, wahrscheinlich parallel zu den strapaziösen Dreharbeiten zu Gefangen im Jemen, war Peter Maffay auf Mallorca. Er lernte da 1999 eine Kellnerin kennen. Mhm. Tanja Spengler. 17 Jahre Ehe waren das Resultat von dieser Begegnung.
Wie du das sagst, 17 Jahre. Ich dachte, sie war 17 und ich 61. Nein, also 17 Jahre hielt die Ehe.
Okay. Ja, also es war auf jeden Fall die Ehe, die am längsten hielt. Das war Ehe Nummer 4. Es ist nicht die letzte Ehe. Und 17 und 61 war nicht der Unterschied, aber der Altersunterschied war da. Er war 51 und sie war 25 Jahre alt. Der große Peter Maffay bot ihr einen Job in seiner Künstleragentur an. Aber aus dem Business-Beziehung wurde dann schnell mehr. Und wir hatten es ja dann auch mit der Scheidung von der dritten Ehefrau, Michaela. Und ja, 2003 haben die beiden dann standesamtlich geheiratet. Es kam der gemeinsame Sohn zur Welt, Yaris. Der ist jetzt ein junger Mann. Man kann den auch, glaube ich, mit ihm musikalisch erleben. Ich habe eine relativ neue Doku gesehen, wo er ist, ne? Also der ist auch mit ihm auf der Bühne.
Der war auf Tour mit. Jetzt die letzte, das war ja die letzte große Tournee, die Maffay jetzt zu Ende gebracht hat, vor ein paar Wochen. Und da war der Bub schon mit dabei. So, also die Familienhistorie geht weiter.
Okay. Du hast ja diese Tour auch gesehen, ne? Die letzte große Stadiontour.
Ja, das ist für mich, also ich mache das oft, ne? Ich schaue mir oft Sachen an, die ich eigentlich, also bei Peter Maffay, den mag ich ja, aber es gibt ja Sachen, die ich schaue mir auch Schlagershows an, einfach mal um zu sehen, wie läuft es, also was passiert da. Also ich mache manchmal so verrücktes Zeug, aber ich war mir sicher, ich möchte Peter Maffay einmal auf der Bühne sehen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es seine Abschiedstournee ist, aber ich wollte das einmal erleben. Wie sieht das Publikum aus, das da hingeht? Haben die auch alle so Lederwesten an? Sind das nur alte Leute, die da hingehen, die so alt sind wie er? Was spielt der an so einem Abend? Steht der dann wenn der jetzt 2024 ein Konzert spielt, spielt er dann wirklich seine Schlager aus den 70ern? Und die Antworten sind durchaus überraschend. Also nein, es sind nicht nur alte Leute da. Es gibt sehr viele junge Menschen, die Peter Maffay mögen. Und zwar nicht mit ihren Eltern. Da waren auch junge Pärchen da, die da knutschend standen, als so eine Ballade kam, die du als, wie hast du es gesagt, Bauarbeiter? Nee, wie hast du es
gesagt? Lastwagenfahrerromantik.
Lastwagenfahrerromantik bezeichnest. Und ja, er spielt tatsächlich auch solche Nummern wie du. Jetzt nicht alles, was er damals so gemacht hat, aber so die ganz großen Josie und so spielt er alles. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil so ein Konzert mit Peter Maffay ist wirklich ein toller Abend. Es hat eine tolle Energie und mir hat es richtig Spaß gemacht.
Okay. Ich habe ein bisschen was draus gesehen und er fährt ja dann auch mit der Harley Davidson auf die Bühne. Das war für mich zu viel. Also das war genau dieser Punkt, wo ich sage, er will uns jetzt auf Teufel komm raus dieses Rocker-Image verkaufen. Und ganz ehrlich, wie viele Leute in dem Publikum sind auf dem Konzert, weil sie seine Rock-Songs hören wollen? Das ist eine Minderheit, aber er will der Rocker sein. Er muss die Harley auf der Bühne haben. Er braucht die Lederweste und das macht er dann einfach nur für sich.
Also das ist jetzt sehr, sehr streng, gehst du da mit dem Peter ins Gericht. Der Mann ist 75 Jahre alt. Der verkauft uns jetzt gar nichts mehr. Wir können alle froh sein, wenn er noch sehr lange aufrecht zu seinem Publikum gehen kann mit 75 und 80 und was noch alles kommt. Der muss jetzt nichts mehr verkaufen, auch kein Rocker-Image mehr. Das ist jetzt einfach seine Leidenschaft. Das ist seine Abschiedstournee. Was sind seine großen Leidenschaften? Motorräder, Lederwesten, Krafttraining und junge Frauen. Und alles gönnt er sich und das finde ich absolut in Ordnung. Und die Leute, die schmunzeln doch, die wissen doch, da kommt jetzt der Rock-Opi auf die Bühne. Der Peter Maffay sieht noch einigermaßen gut aus, aber der Mann ist 75 Jahre alt und das weiß man. Und dass da jetzt kein knallharter Rocker kommt mit seiner Harley, ist auch klar. Die 50 Meter, die der gefahren ist, ich habe es gesehen, weil ich stand relativ weit vorne, hab hinten schon gesehen, wie der um die Kurve gefahren ist und habe mir gedacht, ist das der Peter Maffay? Und hoffentlich trifft er diese Bühnenrampe, weil es waren zwar bloß 30 Meter, aber sah wild aus. Aber
sonst wäre es ein kurzes immer geklappt. Konzert geworden. Ne?
es gab keinen Motorradunfall, glaube ich, bei der ganzen Tournee nicht. Ich habe mir gedacht, wie kann man sich freiwillig so einen Stress antun, gleich am Anfang mit so einem Motorrad da hoch zu heizen und genau da an dem Punkt stehen zu bleiben, wo die Show dann anfängt und so. Aber es war ihm halt wichtig. Sei da mal ein bisschen nachsichtiger mit dem Peter.
Ja, jetzt ist okay. Also wurscht. Ich fand übrigens ganz lustig zu dieser, wir fahren jetzt mit der Harley Davidson auf die Bühne, habe ich so Behind-the-Scenes-Material gesehen. dass, also zum einen haben sie da gesagt, ja, er ist ein sehr, sehr guter Motorradfahrer. Also das packt er, hat er ja auch problemlos geschafft. Und was ich geil fand war, er fährt quasi rein in die Arena, hat den Motorradhelm auf, dann ist er ganz kurz Backstage, da ziehen sie ihm den Motorradhelm ab und dann stehen zwei Friseusen da und machen ihm die plattgedrückten Haare wieder. Er hat ja so ein, wie kann man diese Frisur beschreiben, ne? Also oben so lang und hinten eigentlich auch schon immer noch so ein bisschen Vokuhila-mäßig, ne? Es ist hinten etwas länger und föhnen oder stylen ihm das so hin mit Haarspray und dann fährt er eben ohne Helm auf die Bühne. Ich fand diesen Moment ganz lustig, weil ich bin ja auch einer, der immer schaut, dass die Haare ganz gut sitzen.
Absolut.
Ich würde es genauso machen. Also
aber wo ist er denn dann mit Helm eigentlich gefahren?
Hinter der Bühne. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er ja in die Arena reingefahren mit Helm, also quasi unten in der Arena, im unteren Bereich, so, bevor er auf die genannte Rampe fährt.
Ja, nee, das war in München anders. Am Königsplatz okay. ging es nicht anders. Da kam er quasi nur von hinten hochgefahren, weil dann hätte ich mir gedacht, für die 3 Meter von hinter der Bühne bis zur Rampe hoch, da braucht er den Helm nicht aufsetzen, wenn ihm dann die anderen den Helm schon wieder runterreißen. Ich habe mir nur gedacht, Brems, Alter. Weil der ist mit einem Zacken da hoch und ist dann relativ, also hat hart gebremst und ist dann zum Stehen gekommen. Aber da war vielleicht noch ein Meter und hinter der Bühne Menschen, die Peter zugejubelt haben. Und da,
ja, gut, da kann er aber auf seine Motorradfahrerfahrung aus den Dreharbeiten von Gefangenen im Jemen zurückgreifen. Ne? Weil da sind ja wilde.
Das ist vollkommen recht.
Wilde Motorradfahrten eingefangen mit der Kamera. Was mich, um da auch noch mal auf die vierte Ehe zurückzukommen, interessieren würde, welche Rolle genau hat der Sohn aus der vierten Ehe, Yaris, bei diesem Konzert gespielt? Also hat er auch gesungen? War er als Musiker, wie jetzt bei Phil Collins, wo der Sohn am Schlagzeug sitzt, am Start? Wie lief
also
das ab?
Er war das ganze Konzert über Chor, also im Chor alles mitgesungen. Er war immer auf der Bühne und hat aber natürlich einen eigenen Slot bekommen. Durfte sein eigenes Lied singen und vorstellen. Und natürlich hat der Peter auch gesagt, das ist mein Sohn. Oh, ich bin sehr stolz auf ihn, er macht tolle Musik, gebt ihm eine Chance. Und dann hat er Yaris sein Lied gesungen, was er jetzt dann rausbringt oder so. Danach ist er wieder in den Chor, in okay. die zweite Reihe. Dann kam der Baba wieder, der Chef.
Ja, okay. Ja,
wenn ich einen Sohn hätte, der Musiker ist und ich bin einer der bekanntesten Musiker Deutschlands, dann würde ich den in meiner Abschiedstournee auch mal kurz auf die Bühne holen und würde sagen, hier, kauft seine CDs, von mir gibt es jetzt dann nichts mehr. Wobei er macht ja noch Alben, der Peter.
Genau. Nee, also ist ja noch da. Also wenn ich das richtig verstanden habe, war das jetzt die letzte große Stadiontournee, aber die Musik an den Nagel hängen, das tut er nicht.
Und Festivals will er auch noch spielen. Also bei Rock im Park.
Ich habe auch gesehen, dass er, jetzt wo ich auf Spotify so nach seinen Songs gesucht habe, da werden ja auch oft so Konzerte angezeigt, dass da schon wieder Konzerttermine angesagt waren. Aber das werden jetzt nicht mehr die Stadionkonzerte sein. Ja, du sagst es, ne? Rock im Park, da kann ich dir auch noch eine lustige Anekdote erzählen. Er war nicht bei Rock im Park dieses Jahr, sondern bei Wacken, also bei dem Heavy Metal Festival. Was denkst du denn, wie da so die Rückmeldung war?
Also ich denke mal, bei Wacken, denen ist doch alles wurscht. Da tritt Otto auf, da hat Heino gesungen. Ach nee, da gab's doch irgendeinen Skandal, oder?
Also Skandal habe ich jetzt nichts gelesen. Es war halt einfach nur so, er war so der Überraschungsgast. Und ich meine, Wacken ist halt schon ein Heavy-Metal-Festival. Und da kam halt auch oft diese Kritik der Schlagersänger, der sich für einen Rocker hält.
Warum warst du nicht auf Wacken? Da war doch deine ganze Crowd, die deine Meinung teilt. Die Wacken-Fans und du.
Ja genau, das ist genau mein Ding. Also.
Du bist gar kein Rocker. Dieser Mann ist kein Rocker, der tut nur so.
Er hat den fort mit ihm. Ja. Nein, ich habe ja gar nichts. Jetzt sage ich was ganz Wildes. Ich glaube, wenn du mich fragst, Jonas, ich schenke dir ein Ticket für Wacken oder wir gehen gemeinsam aufs Peter Maffay-Konzert, da würde ich lieber mit dir hier Arm in Arm tiefer singen auf dem Peter Maffay-Konzert, als mir irgendwie Heavy-Metal-Konzert 3 Tage lang geben. Aber also, ich verstehe die Kritik, sagen wir so.
Ich nicht, weil also Wacken ist für mich mittlerweile ein Zirkus geworden. Das hat ja mit, mit der Grundidee, ein echtes Metal-Festival zu feiern, ja, das ist ein Riesenspektakel. Die Bild-Zeitung berichtet schon 2 Wochen vorher vom Aufbau. Dann, wie gesagt, tritt da Otto Waalkes auf und dann kommt Heino und macht einen auf Rockstar. Ist ja alles süß und nett und dürfen sie ja auch. Aber wenn Heino zu Wacken kommt, dann darf Peter Maffay auch. Also, finde ich.
Ja, also er sucht ja immer das Turbulente, wie hier in Wacken, und fordert dieses Image immer wieder raus. In seiner Ehe, wir waren ja noch bei der Ehefrau Nummer 4, war es zunächst aber anscheinend harmonisch. Wie gesagt, 17 Jahre lang war er mit Tanja zusammen. Wie gesagt, die haben 2003 standesamtlich geheiratet. Dann 2015 haben sie sich auf Mallorca dann kirchlich nochmal Ja gesagt, also die kirchliche Trauung vollzogen. Aber ein paar Monate später haben sich die beiden getrennt. Warum? Keine Ahnung.
Keine Ahnung, es scheint wohl irgendwas vorgefallen zu sein. Das Naheliegendste, warum man sich von heute auf morgen trennt, wenn man eigentlich sich gerade nochmal das Ja-Wort gegeben hat. Es war ein dunkler Raum und da war diese junge Bedienung und ich war betrunken. Nein, er trinkt ja nichts mehr, aber also vielleicht irgendwie, um Gottes Willen, ich will niemandem was unterstellen, aber...
Stichwort Schweiß auf der Zunge, ja. Da.
Genau. Du ja, sagst also, es und es war nicht der Schweiß der Ehefrau.
Oh Gott. Ja, also das
Nein, das ist jetzt alles erfunden, was wir hier erzählen. Wir wissen, haben gar keine Ahnung. Das ist nur, wir machen uns ja nur unsere Gedanken.
Wir wissen es nicht. Also die Ehe war zumindest auf dem Papier noch existent bis ins Jahr 2020. Ja, dann erst wurde die Ehe zwischen Peter Maffay und seiner Tanja geschieden. Und bevor wir aber so in die letzten Jahre nochmal einsteigen, noch ein paar Sachen aus den vielleicht 2010ern oder ein Punkt, den ich nochmal hervorheben wollte, weil es doch sehr kontrovers diskutiert wurde. Es gab so um 2011 rum die Debatte, manche würden vielleicht auch sagen den Skandal, Peter Maffay und Bushido. Was viele vielleicht noch so im Kopf haben, ist die Thematik, dass 2011 Bushido, also der Rapper, den Integrationsbambi als Preis verliehen bekommen hat. Mm, und ja. Die Laudatio hielt eben sein damaliger, ja, wahrscheinlich Freund Peter Maffay, ja. Vielleicht, Stefan, erinnerst du dich, dass es kurz nach dieser Bambi-Verleihung auch einen Auftritt gab bei Markus Lanz, bei dem Sido, Bushido, Peter Maffay und andere eben in der Runde saßen und der für Furore gesorgt hat. Zum einen war diese Kombo aus Sido, Bushido, den beiden Berliner Rappern, und Peter Maffay auch deswegen da, weil die haben zu dritt einen Song gehabt. Erwachsensein heißt der. Und das Thema war halt so ein bisschen, das war ja auch in dieser Bambi-Diskussion mit dabei, dass warum wird jemand mit einem Preis gewürdigt, der auch sehr krasse Textzeilen hat, also schwulenfeindlich, frauenverachtend und so weiter, wie es eben in den früheren Bushido-Werken der Fall war, wird dafür ausgezeichnet. Und genau dieses Thema war dann eben auch Gesprächsstoff bei Markus Lanz. Und da ging es ziemlich heiß her in der Runde. Also ich habe heute tatsächlich noch mal, man kann die Show noch auf YouTube sehen, wen das interessiert, noch mal reingeklickt. Und da war auch Lanz so ein bisschen an seinen Grenzen, weil letzten Endes Bushido, Sido sagen, das ist weder homo noch frauenfeindlich noch sonst irgendwas. Das ist halt einfach die Sprache der Straße. Und das sind einfach irgendwelche Beleidigungen, die man halt so raushaut, die jetzt aber nicht darauf abzielen, dass man irgendwen diskriminiert aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder so. Und ja, das war eben so die Debatte dahinter. Und ich erinnere mich auch, dass diese Talkshow damals oder dieser Auftritt sehr stark diskutiert wurden. Ja, und Peter Maffay saß auch da drin und sagte eben so, ja, okay, man muss auch den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und davon Abstand zu nehmen. Der Punkt ist dann nur, dass es zum Bruch zwischen Bushido und Maffay kam, weil er hat quasi von Bushido dann eingefordert, okay, lass dem auch Taten folgen, distanziere dich von deinen Äußerungen, von deinen Texten, ja, und hat auch verlangt, dass der Bushido eben diese CDs, diese Songs mit frauenfeindlichen, homophoben oder irgendwelchen anderen beleidigenden Inhalten vom Markt nimmt. Das aber, wie wir wissen, nie passiert ist.
Na gut, dann müsste jeder Rapper alle seine Alben vom Markt nehmen. Also ich verstehe die Diskussion, dieser Bambi-Preis war sicherlich keine glückliche Entscheidung, aber distanziere dich von deinen Aussagen. Ja, okay, ich hab's nicht, ich weiß, wie Bushido rappt und ich finde das auch, mir gefällt es auch nicht. Ich mag generell diese Texte nicht, diese Agro-Texte, aber das ist tatsächlich ein Genre, ne? So, es gibt ja noch Kandidaten, die sind noch viel, viel schlimmer. Aber deshalb haben die sich so zerstritten, dass sie jetzt, also die würden jetzt nichts mehr.
Also so wie ich es verstanden habe, war der Punkt eben der, okay, Peter Maffay hat es Bushido abgekauft, dass er sich distanziert von dem, was er eben früher gemacht hat und sozusagen geläutert ist, hat aber dann auch vielleicht im Zuge dieser Diskussion um den Bambi-Preis, um diesen Auftritt bei Lanz eingefordert, dass er dem Taten folgen lässt, hat das wahrscheinlich an die, als Bedingung geknüpft, an die Freundschaft, an vielleicht auch weitere Kooperationen. Und das ist nie zustande gekommen. Ich habe dann auch noch einen Artikel aus der Zeit gelesen, wo sie Bushido interviewt haben und Bushido meinte dann eben, dass Peter Maffay ihm darüber eben einen Brief geschrieben hat, um das einzufordern, dass er eben diese Songs vom Markt nimmt und irgendwie ihn dann auch noch angerufen hätte. Also Maffay hat Bushido angeblich angerufen und gesagt, man könne das auch noch anders klären und eben quasi so eine körperliche Auseinandersetzung angedroht hat.
Nein.
Ja, das stand in einem Artikel, ich meine von der Welt. Der Artikel heißt aus dem Jahr 2014, also mit ein paar Jahren Abstand, veröffentlicht. Und zwar Peter Maffay, also in Gänsefüßchen, Peter Maffay hat mir körperliche Gewalt angedroht. Ein Interview mit Bushido. Also,
geil.
Da sind wir dann wieder beim Rocker, ja?
Ah, das können wir auch ganz anders regeln. Dann gehe ich jetzt in den Schuppen und hole meinen Schemel und dann kriegst du ordentlich eins auf die Nuss. Ich muss ja erst ein bisschen größer werden.
Das riecht nach Ärger.
Das kann ich gar nicht glauben. Der Peter stellt sich doch nicht hin und sagt, Bushido, ich hau dir ein. Das ist doch, und vor allem 2011. Na, oder 14, das ist ja noch nicht lange her, da war er doch schon, wenn du jetzt gesagt hättest, damals 80er, 90er, aber du weißt nie, was da noch dazu gehört zu dieser Geschichte, über die nicht komplett gesprochen wird.
Aber es ist interessant, also wir halten fest, es gab eine Kooperation, Peter Maffay hätte die Laudatio, es gab auch anscheinend sowas wie eine Freundschaft, aber es ist dann, ja, irgendwo an den Werten, die man sich so auferlegt, zerbrochen, würde ich sagen.
Es zeigt ja auch wieder nur, dass Maffay immer schon mit Leuten auch Projekte gemacht hat, was jetzt nicht so auf der Hand liegt. Ich finde das sehr positiv, dass Maffay und Bushido mal was zusammen probieren und so. Das ist eigentlich schon, also ich finde, das ist auch so im Rückblick auf diese ganze Karriere auch schon was finde ich positiv für Peter Maffay spricht, dass er wirklich jede Art von Musik, vor allem von deutscher Musik, schätzt und versucht hat, immer die verschiedenen Stile irgendwie auch zusammenzubringen. Das finde ich schon gut.
Ja, und ich finde, aus der Geschichte hört man ja auch so ein bisschen raus, er ist ja schon ein Mann mit Werten und Prinzipien. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, mal kurz über das soziale Engagement von Peter Maffay zu sprechen. Weil man darf eins nicht vergessen, ne? Der Mann wurde ja überhäuft mit Preisen, unter anderem zweimal hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen für sein Engagement für die Gesellschaft. Ja, wir hatten es auch mal kurz angerissen letztes Mal, die Peter-Maffay-Stiftung 2000 gegründet, wo er sich für Kinder einsetzt. Ja, Kinder, die Krankheiten haben oder unter Traumata leiden, denen Ferienaufenthalte zu bieten, in Deutschland, Rumänien, auf Mallorca, wo sie da mal Abstand gewinnen und ja,
was für ein schöner Gedanke, ne?
Ja, wunderschön.
Was für ein toller Gedanke. Du kannst als Prominenter eine Stiftung gründen und kannst Geld sammeln. Das ist auch gut, ja. Aber zu sagen, hey, diese ganzen Kinder, die so viel erleben müssen in ihren jungen Jahren schon, was die mal brauchen, sind einfach mal 2, 3 unbeschwerte Wochen und daraus ein Konzept zu machen, toll. Also muss ich wirklich sagen, eine tolle Idee.
Ein ganz toller Ansatz und man glaubt es, also ich finde, er hat ja da auch die entsprechende Glaubwürdigkeit, weil er sich ja mit dem Thema Kindheit und mit der Gedankenwelt eines Kindes auseinandergesetzt hat. Das sieht man an Tabaluga und allem, was damit zusammenhängt. Es ist eine tolle Geschichte. Er hat auch ganz viel gemacht im Bereich Toleranz und Kampf gegen den Rechtsextremismus. Also er hat sich in verschiedenen Projekten, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, hat er sich sozial engagiert und natürlich immer auch auf der richtigen Seite, logisch.
Da siehst du schon, was das für ein Charaktermensch ist, ne? Extrem hoher Gerechtigkeitssinn. Und deshalb auch extrem pissig, wenn irgendwo man seine Musik oder irgendetwas, wo Herzblut dranhängt, wenn das nicht so genügend gewürdigt wird, da wird er halt dann patzig, der Peter. Musikalisch stand er vor allem in den 2000ern auf der Seite seiner Fans. Er hat viele Alben gemacht. Es gab auch wieder ein neues Tabaluga-Album. Große Hits habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich bin jetzt auch nicht der absolute Fachmann. Es gab natürlich das 2011er Album Tattoos, ein Best-of-Album, wo er in bester Manier, wie die Prinzen auch und alle anderen, seine großen Hits in neuem Gewand aufgenommen hat.
Oh.
War aber ein Riesenerfolg, also ein Doppelalbum. Echt? ein Riesenerfolg. Alle Alben waren auf Platz 1 übrigens der Charts, weil das bei Peter Maffay ist ein Albumkünstler. Mhm. Wenn die Leute hören, da kommt ein neues Album raus, interessiert es keinen, wie das klingt, sondern die Leute sagen, oh, Maffay-Album, kaufe ich. Einer der wenigen noch, die es gibt tatsächlich in Deutschland. Und deshalb hat, glaube ich, sogar keiner mehr Nummer 1 Alben als Peter Maffay, deutschsprachiger Künstler.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er so eine ganz treue Fanbase hat, die dann auch bei allem dabei sind, was er so macht. Also mich würde ja interessieren, ob er mit den neuen Sachen auch neue Zielgruppen erschlossen hat. Ich meine, er hat es ja versucht, wie wir es vorhin gehört haben, bei Bushido, da vielleicht auch mal bei der jüngeren Zielgruppe noch mal anzudocken, bei welchen, die ihn jetzt nicht so kennen. Aber ja, ist die Frage, ob da bei den Alben was rumkam.
Also es gab dann noch ein sehr persönliches, modernes Rockalbum, Wenn das so ist, hieß es 2014. 2019 gab es jetzt das Album. Also das waren jetzt, ich sage wirklich, und ich meine das sehr lieb, das waren Alben für Fans, für so Leute, die sagen, welche Hits von Peter Maffay kennst du, da war auf diesen Alben, die ich jetzt aufgezählt habe, nichts dabei. Dazwischen gab es auch noch ein Live-Album und so, also MTV Unplugged hat er auch natürlich gemacht.
Weißt du, wer immer rumgeistert, wenn Peter Maffay irgendwo auf der Bühne steht? Ein Künstler, den ich irgendwie nicht begriffen habe. Sagt dir Johannes Oerding was?
Ja, natürlich. Johannes Oerding ist ja einer der sehr erfolgreichen, seit vielen Jahren schon Songschreiber in Deutschland. Und irgendwann hat er gesagt, wenn ich allen Hits schreibe, kann ich mir auch mal ein paar schreiben. Und dann tritt er ja jetzt seit ein paar Jahren auch als Johannes Oerding selber auf. Und dass die zwei befreundet sind, das habe ich neulich in irgendeiner Fernsehshow, da war ich bei meiner Mutter, da muss ich ja immer diese Shows angucken und da war Peter Maffay und Johannes Oerding und die haben sich also geküsst und umarmt und mein großer Freund und alles. Also Johannes Oerding ist in der Musikerszene hoch angesehen, weil er wohl wirklich ein sehr, sehr guter Songschreiber sein muss und er hat Songs geschrieben für Roland Kaiser und bla bla bla, also alle möglichen Genres auch. Übrigens hat Roland Kaiser auch 5 Songs für Peter Maffay geschrieben.
Ja, aber da ist ja Peter Maffay schon wieder mit einem Fuß voll im Schlagerding, ne?
Ja, jetzt bist du natürlich, jetzt fühlst du dich bestätigt in deinem Ganzen, aber nur weil Roland Kaiser einen Text schreibt, heißt es ja nicht, dass er jedes Mal einen Schlager schreiben muss. Da hat er vielleicht auch mal Gefühle. Also, ich meine, so tiefer in dir und sowas. Kann ja auch mal passieren, dass der Roland, wenn er am Abend dann mit dem Rotwein da sitzt, dass er dann nicht dauernd sowas schreibt wie Flieg mit mir zu den Sternen, sondern dann kommt halt was mit mehr Anspruch raus.
Ich glaube, dass Peter Maffay sich da auch einfach aussuchen kann, wen er da zu sich holt, bei so einem, ob das jetzt MTV Unplugged ist oder für eine Kooperation. Und ich denke, ich könnte Peter Maffay auch so einschätzen, dass der einfach sagt, okay, den Roland Kaiser, wir waren zur gleichen Zeit erfolgreich, das war immer ein cooler Typ auf den Aftershow-Partys, mit dem mache ich jetzt was gemeinsam. Also ich glaube, wenn der Bock auf jemanden hat, dann macht er das einfach. Genauso wie er sich in dieses Bushido-Abenteuer reingestürzt hat, was dann aus seiner Sicht nicht so glücklich geendet ist. Aber ich glaube, wenn den jemand interessiert von dem, was ich jetzt über ihn erfahren habe, dann macht er das auch einfach.
Ich glaube, dass der Peter einfach immer gute Songs haben will. Und wenn du 30, 40 Jahre in so einer Branche bist, dann weißt du einfach, wer verlässlich gutes Zeug liefert. Und wenn du ein neues Album machst, dann sagt der, ruft der Peter den Roland an und sagt, ich brauche ein paar Songs, hast du was? Und dann sagt er, also ich habe das mal, einmal habe ich das mal erlebt, und zwar mit Jürgen Drews auf Mallorca im Oberbayern. Kumpel von mir ist so ein Songschreiber für Mallorca-Songs. Mhm. Der schreibt diese, ne, also diese ganzen Hoch die Bänke und Saufen, also die müssen ja auch geschrieben werden. Und Jürgen Drews, als er noch hier Mallorca Star war, hat also meinen Kumpel, ich sage jetzt den Namen nicht, gesehen. Und Jürgen Drews hatte damals gerade einen Song draußen, der hieß irgendwas mit Vampir. Und da hatte der so komische Vampiraugen drin. Und trotz dieser Vampiraugen ist er auf meinen Kumpel zugestoßen, noch bevor er auf die Bühne ist. Eigentlich hieß es schon Jürgen Drews. Und alle in Mallorca schon, ah! Und er sieht aber meinen Kumpel und geht mit diesen Vampiraugen zu meinem Kumpel hin und sagt, hast du neue Songs? Ich brauche alles. Ist nur Schrott da. Nur Schrott. Ich brauche alle neuen guten Songs. Also dieses Gerangel um gut geschriebene Songs, ja, aus denen was werden kann, wurscht ob Schlager, Pop, Rock, Deutsch, Rock, whatever, ist schon groß, weil es gibt halt viel Müll. Und deshalb, ne, wenn du ein neues Album machst, brauchst du immer ein paar Leute, glaube ich, wo du dich drauf verlassen kannst, dass die was liefern.
Ich meine, seine Alben, also um jetzt wieder zu Peter Maffay zurückzukommen, waren ja erfolgreich, was den Albumverkauf angeht. Aber wie du schon festgestellt hast, ne, der große Hit kam jetzt nicht mehr. Also was wäre denn zeitlich gesehen der letzte große, für sich alleine stehende Hit, den er hatte? Also,
oh, das ist schwer.
Ohne definiere jetzt von Hit. Also ohne jetzt von Covernummern zu sprechen oder er singt hier nochmal So bist du mit Helene Fischer oder so, das meine ich gar nicht, sondern wirklich, also aus deinen Charts wär's ja hier tiefer, ja, und das ist, der Song ist so alt wie ich, 35.
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, ob das wirklich, wann ist es denn ein Hit? Wenn jeder das kennt oder wenn sie in den Charts weit oben war?
Also ich würde schon sagen, wenn jeder das kennt, also wenn, zumindest wenn er, ich würde es jetzt mal so definieren, wenn außerhalb der Peter Maffay Fan-Bubble Leute diesen Song hören, mögen und er Erfolg hat. Das wäre jetzt für mich ein Peter Maffay-Hit. Hm. Und da sehe ich nicht so viel.
Nee, da muss man dann schon sehr weit zurückgehen. Aber ich glaube, dass das dem Peter Maffay vollkommen wurscht ist, weil der bringt ein Album raus, es geht auf Platz 1, das ist ja schon fast gebucht. Der geht auf Tour, dann kommen die Leute, weil sie ihn sehen wollen. Wozu braucht der einen Hit? Der ist in allen Shows gebucht, weil er einen großen Namen hat. Einen Hit brauchst du ja nur, um dein Business am Laufen zu halten. Aber das läuft ja beim Peter.
Das stimmt. Also er ist ja auch, das muss man ihm auch mal zugute halten, ne? Trotz seines hohen Alters, er ist immer wieder präsent. Ne? Du sagst es selber, vorher war es hier bei Wetten, dass. Dann ist er in anderen Formen. Ich meine, auch so ein Auftritt bei Markus Lanz, ja, so skandalös die Nummer war mit Bushido, das hat ihn wieder zurück auf den Bildschirm gebracht, in die Schlagzeilen. Er war dann auch, obwohl er immer gesagt hat, Castingshows sind für die Tonne, er hat dann sich breitschlagen lassen, bei der 12. Staffel von The Voice of Germany 2022 mitzuwirken. Aber er hat dann auch gesagt, okay, bei der Castingshow geht es ja wirklich auch um Gesang, um Leute, die singen wollen, weiterzubringen. Und das hat dann auch so sein Castingshow-Bild revidiert und war da auch ganz erfolgreich. Sein Schützling Julian Pförtner, keine Ahnung, kenne ich nicht, hat den zweiten Platz in der Staffel belegt. Ne? Und mit ihm zusammen waren dann die üblichen Verdächtigen wie Ray Garvey oder Mark Forster. Ne? Aber ja, du siehst ihn dann wieder in einer Show, die auch von vielen jüngeren Leuten geschaut wird.
Ja, das ist, also das gehört jetzt für mich alles schon in diese Zeit, wo ich sage, Peter Maffay lacht viel, macht allerhand Zeug mit, steht über den Dingen, ist nicht mehr so piefig, gründet nicht mehr seinen eigenen Rocksender, sondern spielt jetzt einfach dieses Geschäft, das er so lange in verschiedensten Bereichen in Frage gestellt hat, spielt er jetzt einfach mit und es macht er gut und er ist super sympathisch. Ich finde, Peter Maffay ist mittlerweile ein super sympathischer und immer gern gesehener Gast. Wenn der irgendwo auftaucht in so Shows, dann schaust du dem immer gerne zu, weil es einfach nett ist.
Ich meine, er hat ja auch dadurch, dass er seit 1970 im Musikbusiness unterwegs ist, er hat auch immer was zu erzählen, ne? Und er ist ja auch, er ist ja auch jemand, der so viel gemacht hat, auch so viele tolle Sachen, gerade mit seiner Charity und so weiter. Er hat immer was zu erzählen und ich finde ihn auch spannend als Persönlichkeit. Ne? Er hat ja seine ganz eigene Art und Weise zu reden und wenn er dann mit seinen zugekniffenen Augen den alten Steppenwolf raushängen lässt, das ist ja auch was, das ist ja magisch, ja.
Total. Ja. Also ich finde auch, das passt schon. So darf er gern weitermachen.
Ja, er ist auch jung geblieben, um jetzt so seine Legacy zu Ende zu bringen durch seine sehr junge fünfte Ehefrau und stand Ende 2024 die aktuelle Hendrikje Balzmeier. Seit Oktober 2015 sind sie ein Paar. 38 Jahre Altersunterschied. Übrigens auch sie ist wie eine vorherige Ehefrau Lehrerin von Beruf und die haben sich bei einem Konzert kennengelernt. Ja. Und mit ihr hat
bei,
er das...
Bei seinem Konzert?
Ja. Ich müsste jetzt auch noch mal nachgucken, ne? Aber ich glaube, sie war wahrscheinlich Fan, Edelfan, keine Ahnung. Die haben sich auch Briefe hin und her geschrieben. Das habe ich in der Doku gesehen. Genau.
Genau.
Und sind dann ein Paar geworden. Und damit ging Ehe Nummer 5 los. Und du hast es ja auch schon angemerkt, ne? Die haben eine ganz junge Tochter, 2018 geboren. Das dritte Kind, also ein Kind hat er adoptiert. Das zweite leibliche Kind, Anouk, heißt sie. Genau, kleine Tochter. Und das hält ihn anscheinend fit. Also ich meine, der Mann ist jetzt 75 Jahre alt.
Naja, ich meine, ich fand es sehr beeindruckend, dass er gesagt hat, ich habe ein kleines Kind. Ich möchte noch ein paar Jahre mit diesem Kind verbringen, weil also dass das Kind, wenn das Kind 30 wird, ob er da noch da ist, ist eher unwahrscheinlich.
Na?
Also verbringst du natürlich die Jahre, die dir noch bleiben mit 75, keiner weiß, wie viele es sind, hoffentlich viele, verbringst du in erster Linie mal mit deinem Kind. Und wenn er sein Kind in die Schule gebracht hat und wenn sein Kind volljährig ist, dann kann er nochmal auf Tour gehen, wenn es ihm dann noch gut geht.
Ja, wir wünschen es ihm ja. Wirklich. Ja, genau. Also er führt da, das konnte man auch in einer relativ aktuellen NDR-Doku sehen, glaube ich, ein sehr harmonisches, kleines Familienleben mit seiner fünften Ehefrau und seinem jungen Kind am Haus am Starnberger See. Und vielleicht wird das jetzt der Moment, wo wir sagen, wir schließen die Peter Maffay Legacy und schauen im übertragenen Sinne mal bei ihm zu Hause vorbei.
Das wird ein echtes Highlight. Basierend auf all dem, was wir jetzt in den letzten 4 Folgen besprochen haben, malen Stefan und ich uns aus, wie es wohl bei Peter Maffay zu Hause aussieht. Was hängt da im Schlafzimmer an der Wand? Welches Souvenir hat Peter Maffay von den strapaziösen Dreharbeiten von Gefangen im Jemen heute noch im Wohnzimmer? Welche Skulptur hat er im Garten stehen? Und welchen Pyjama trägt ein Mann, den man öffentlich nur im Rocker-Outfit kennt? Das alles in Folge 5 bei Giganten von gestern beim großen, ja, imaginären Hausbesuch bei Peter Maffay. Und ihr wisst ja, neue Folgen immer dienstags auf Spotify und wo ihr sonst so hört.